going to continue now from where I left off in the last session.
Also, dann lasst uns da jetzt weitermachen, wo wir in der letzten Session stehen geblieben sind. Ich habe heute Morgen ja schon darüber gesprochen, wie ich Dinge erforscht habe oder wie Thomas Edison Dinge erforscht hat im natürlichen Bereich. Und wir wollen jetzt heute da weitergehen, was jetzt eigentlich in der Gemeinde war in den letzten 2000 Jahren. Was ist da schon erforscht worden, entdeckt worden, aufgedeckt worden und herausgefunden worden? Was, etwas, was vorher nicht bekannt war oder nicht entdeckt war und nicht von den Aposteln entdeckt war, sondern von der ersten Gemeinde oder noch nicht von der ersten Gemeinde. Und wir schauen uns jetzt die Situation an und ich habe das vorher schon gesagt, die Realität ist, dass wir eher zurückgegangen sind. Und geistlich ist die Gemeinde nicht da, wo die erste Gemeinde da war heute. Und nicht nur ganz am Anfang in Jerusalem, sondern auch schon einige Jahre später, als Paulus dann in Korinth war. Da war es schon alles verdorben. Das, was Paulus herausgefunden hatte und aufgedeckt hatte, und wenn er das weitergegeben hatte, dann wurde das zurückgewiesen. Während die Apostel noch am Leben waren, und zwar von Christen zurückgewiesen, von Leuten, die bekannt haben, dass sie Christen sind. Und Paulus nennt sie nicht wirklich Christen, er nennt sie Fleischliche, er nennt sie Babys, Unmündige. Und das beschreibt er in 1. Korinther 3. Und er sagte, wenn da noch Streit und Spaltung unter euch ist, seid ihr dann nicht fleischlich? Wenn der eine sagt, ich bin von Paul, ich gehöre zu Paulus, der andere sagt, ich gehöre zu Apollos, seid ihr dann nicht fleischlich? Und da, wo wir heute stehen, ja, die meisten Leute, wenn man zu jemandem kommt, fragen die, was bist du für einer? Und sie meinen damit, zu welcher Denomination gehörst du? Ich gehöre zu der Gruppe, ich gehöre zu der Gruppe. Und wenn jemand einfach nur sagt, ich bin Christ, und als ich am Anfang anfinge zu reisen und das erste Mal nach Europa kam, und die kannten mich nicht persönlich, sondern sie haben die Tür nur geöffnet, weil sie irgendjemanden kannten, der mich kannte. Und sie wussten nichts über mich. Und die erste Frage, die sie mir immer gestellt haben, wenn wir gerade erst die Hände geschüttelt hatten, war, was bist du für einer? Ich bin Christ. Aber das reichte ihnen nicht. Na, was für ein Christ bist du denn? Ich hoffe, ich bin ein guter. Und dann habe ich gesagt, nein, du verstehst uns nicht. Und dann habe ich gelacht. Ich wusste natürlich, was sie wollte. Und gesagt, Gott hat mich, versteht einfach, Gott hat mich in so viele unterschiedliche Gemeinderichtungen geschickt. Also wenn das jetzt zum Beispiel eine Pfingstgemeinde wäre und ich hätte gesagt, ich bin aus den Vereinigten Staaten und bin aus der Baptistengemeinde, die ja gegen Zungenrede und gegen die Gaben gepredigt haben, dann hätten die mich gar nicht predigen lassen. Dann hätten die gesagt, ja, von dir brauchen wir gar nichts zu hören. Aber wenn ich jetzt umgekehrt in eine Baptistengemeinde komme und ich hätte gesagt, ich bin ein charismatischer Christ, dann wäre das auch das Ende gewesen. Und dann habe ich einfach gelacht und habe gesagt, ich habe mich keiner bestimmten Gruppe angeschlossen. Ich bin einfach nur ein Christ und ich liebe jeden Bruder und jede Schwester. Und Gott hat mich einfach zu seinem gesamten Leib geschickt, überall auf der Welt. Und das Einzige, wonach ich suche, sind die Menschen, deren Herz für Gott schlägt. Ich bin nicht gekommen, um irgendwelche Lehrfragen zu diskutieren. Ich bin nicht gekommen, um hier Unruhe zu stiften. Es geht einfach um meine Beziehung zu Gott und um die Liebesbeziehung mit Gott. Und darauf werde ich mich fokussieren. Das heißt, ich gehe nicht in die Gemeinden, um Probleme zu verursachen. Und ich wusste, wenn ich sie zu Jesus bringen kann und wenn sie dann seine Stimme hören und seiner Stimme gehorchen, weil sie ihm lieben, dann wird er alle Lehren zurechtrücken. Das habe ich zu Hause schon gelernt. Ich war das jüngste von 10 Kindern. Und wenn wir uns gestritten haben, hatten wir doch eines, wo wir einig waren. Wir haben den gleichen Vater und unser Vater hatte das sehr klar gemacht. Er hat gesagt, ihr als Geschwister sollt euch nie gegenseitig zurechtweisen. Das ist meine Aufgabe. Eure Aufgabe ist es, selber zu gucken, dass bei euch alles gerade läuft. Und so ist das auch in meine Aufgabe im Leib Christi. Es ist nicht meine Aufgabe, jemand anders zurechtzuweisen. Wenn jemand ein Problem hat und sie den Eindruck haben, ich habe etwas, was gut ist, wo sie mit kämpfen, was sie noch nicht haben und sie das haben möchten und sie sind offen, das zu empfangen, dann öffne ich mein Herz und dann erlaube ich ihnen, alles von mir zu ziehen, was sie wissen möchten. Aber wenn sie nicht interessiert sind, dann habe ich sie einfach alleine gelassen. Aber das ändert nicht die Tatsache, dass Gott immer noch Irrtümer auch konfrontieren wird. Ich verurteile niemanden über seine Lehren und ich verurteile auch niemanden, warum sie das glauben. Ich verurteile auch nicht die Person, die das behauptet. Ich schaue mir einfach nur die Frucht an und dann sehe ich, ob die Frucht wahr ist oder nicht. Und der Heilige Geist, wenn der Heilige Geist kein Zeugnis dafür gibt, dann ist das nicht vom Herrn. Aber dann ist es meine Aufgabe, dass ich meinen Glauben nicht in diese Lehre setze. Das heißt, ich werde diese Gemeinde nicht ändern, aber ich werde es für mich nicht empfangen. Wenn mich jemand fragt, was glaubst du denn darüber? Dann werde ich das auch weitergeben, wenn sie offen sind, das zu hören. Aber ich werde nicht hingehen und versuchen, der Gemeinde zu beweisen, dass sie falsch liegt. Wir sollen einfach Vorbilder sein. Alles, was ich tue, ist, mein Licht leuchten zu lassen. Und wenn dir das gefällt, was du siehst, dann kannst du davon empfangen. Aber ich liebe meine Brüder und Schwestern, aber den Teufel liebe ich nicht. Und ich liebe sie. Aber den Teufel liebe ich nicht, den hasse ich. Und ich liebe auch nicht seine Werke. Und deshalb werde ich seinen Werken widerstehen. Ob das jemand sieht oder nicht, dass es sein Werk ist, wenn ich es sehe, werde ich dem widerstehen. Und wenn die dem nicht widerstehen möchten, ist es ihre Entscheidung. Aber ich fokussiere mich auf das, was ich gesehen und geschmeckt und umgesetzt habe vom Wort Gottes. Und ich habe also darüber gesprochen, was es heißt, Dinge zu erkunden, zu erforschen, aufzudecken. Also wo fing das an, schief zu laufen? Vom Anfang, wo alles begonnen hat, bis heute. Das Problem war eigentlich schon da, als Jesus selber auf die Erde kam. Nach all den Hunderten von Jahren, wo das Gesetz geherrscht hat, dass die religiösen Leiter dieser Zeit, die Pharisäer und die Sadduzäer, warum haben die Jesus eigentlich nicht erkannt, als er gekommen ist? Sie wussten mehr über die Schriften des Alten Testaments und alles, wo da steht, was über den Messias, wenn er kommt, wenn der Auserwählte kommen wird. Sie wussten mehr, als irgendjemand anders in dieser Zeit wusste. Und dennoch haben sie ihn nicht erkannt. Und nicht nur, dass sie ihn nicht erkannt haben, sondern sie haben ihn auch noch angeklagt, dass er der Falsche wäre. Und nicht nur, dass einer mal gesagt hätte, er mag vielleicht der Sohn Gottes sein. Schon dann wurden sie wütend. Und deshalb haben sie ihn am Ende gekreuzigt. Also diese Pharisäer und diese Sadduzäer, sie waren niemanden, haben sie hinten angestanden im Bereich des Gesetzes, aber sie haben Jesus nicht gekannt. Und Jesus hat ihnen gesagt, Und Jesus hat gesagt, mein Vater ist nicht euer Vater. Euer Vater ist der Teufel. Und das hat sie schockiert, das hat sie wütend gemacht. Weil das haben sie nicht geglaubt. Sie haben gedacht, dass sie Gott ganz treu dienen. Aber sie waren getäuscht. Und Jesus selber hat gesagt, dass sie getäuscht waren. Sie waren blind, blinde Blindenleiter. Das ist, wo sie standen. Und das waren die allerobersten religiösen Leiter. Und das war, weil es nicht in ihre Theologie gepasst hat, aber sie haben es am Ende total verpasst. Aber warum haben sie es verpasst? Ich will sie nicht verurteilen. Warum haben sie mit all ihrem angehäuften Wissen, das über hunderte von Jahren ihnen weitergegeben war, und von den Pharisäern, die vor ihnen Pharisäer waren, die es dann auch weitergegeben haben, und von all den Propheten, die in dieser Zeit lebten, die alle doch Offenbarung von Gott empfangen hatten. Warum in alles in der Welt haben sie es dann verpasst? Obwohl sie doch die alten Schriften so studiert hatten, das Alte Testament. Aber sie haben es nicht verstanden. wenn ich da nochmal zurückschaue und Gott frage, was war denn das Problem? Was war das, da sehe ich eine Vielzahl von Problemen. Aber aus meiner Perspektive, wenn ich das einfach Menschen ermutige anzugucken, wenn es darum geht, Gott zu kennen, den Herrn zu kennen und ihn tiefer zu erfahren, dann kann ich zwei Hauptprobleme sehen. Auch zwei Hauptprobleme, die ich selber hatte und überwinden musste, bevor ich überhaupt anfangen konnte, Gott so zu erforschen oder zu erkunden oder zu entdecken, wie ein Wandel mit Gott in seinem Reich funktioniert. Das erste ist, sie versuchten, die Dinge aus dem natürlichen, vom natürlichen Verstand her zu verstehen. Natürlich hatten sie auch noch keine andere Wahl, denn der Heilige Geist stand ihnen ja noch nicht zur Verfügung. Aber sie hätten immer noch zu Gott selber schreien können, dass er ihnen Verständnis gibt. David sagt, ich sinne Tag und Nacht über deinem Wort nach. Aber er hat auch Dinge getan, wie dass er jemanden umgebracht hat und Ehebruch begangen hat. Aber er hat auch Buße getan und dann zu Gott geschrien. Und dann konnte er weitergehen. Also alle großen Propheten in der Bibel, die hatten eine Beziehung mit Gott. Gott hat zu vielen von ihnen gesprochen. Und dann hat er ihnen Dinge offenbart und hat ihnen Visionen gegeben und Worte ihnen gegeben. Das ist das, was die Bibel am Ende ja ist. Wo Gott Menschen inspiriert hat, dass sie Dinge aufschreiben konnten, dass sie Dinge erfahren konnten mit ihm. Und das war der Hauptgrund, warum sie nicht verstanden haben, weil sie nicht wirklich mit Gott, also eigentlich gar nicht mit Gott kommuniziert haben. Sie haben nicht mit Gott kommuniziert wie Elia oder irgendjemand anders. Sondern sie gingen einfach zurück zum alten Bund und haben diesen alten Bund versucht zu verstehen mit ihrem menschlichen Verstand. Aber warum haben sie nicht erkannt? Alle die Zeichen waren doch da. Wie der Messias einmal sein wird. Warum haben sie das nicht erkannt? Und ich glaube, der Hauptgrund dafür ist, und wenn sie über alles nachgesonnen haben und alles, aber sie haben gar nichts von diesen Beweisen angenommen, die über sein Kommen gesprochen haben. Denn mit ihrem Vernunft, ihrem Verstand, kamen sie zur Schlussfolgerung. Sie hatten zwar eine ganze Menge Schriftstellen, die wahr waren, aber ihre Schlussfolge, zu der sie kamen, war eine Lüge. Aber sie haben ihre Schlussfolgerung geglaubt. Und der zweite Stolperstein, an dem sie feststeckten, und das ist der Hauptgrund, den Gott mir gezeigt hat, warum seine Kinder ihn oft nicht erkennen, ist wegen der Dinge, die wir meinen schon zu wissen. Und durch dieses Wandeln im Verstand, in der Vernunft, ist so eine Haltung weitergegeben worden, dass man nichts mehr mit dem Geist prüft, sondern einfach vom Verstand versucht, die Dinge zu verstehen, wo doch das Wort Gottes ganz klar sagt, dass der natürliche Mensch nichts verstehen kann vom Geist Gottes in 1. Korinther 2. Und dann kommt man zu irgendwelchen Schlussfolgerungen und schaut nicht mehr alle Schriftstellen dazu nach. Ich habe euch das in der letzten Session schon erzählt. Wenn Gott mir eine Sache gezeigt hat, dann hat Gott von mir erwartet, dass ich alle Verse nachschlage im Alten und Neuen Testament, egal ob sie damit irgendwas zu tun hatten oder im geringsten damit zu tun haben, und dass ich dann auf den Heiligen Geist höre, was er mir sagt, was es bedeutet. Und das war nicht meine Idee, das irgendwie herauszufinden. Es war er, der mir das offenbart. Das ist so wie ein riesiges Dixie-Puzzle für eine Schriftstelle. Und wenn ich das zusammenfüge, dann gibt es Hauptteile, dann gibt es... Und manches ist vielleicht einfach nur blauer Himmel, aber es gehört zum Bild. Und vielleicht aus einer Wolke regnet es dann. Und das ist alle Teile, die ich erstmal habe. Und dann kann ich erstmal grundsätzlich sehen, was das sagt. Und da, hier gibt es noch ein Gebäude, hier ist noch ein Wasserfall, hier ist noch dies und hier ist noch das. Und dann kann ich das erkennen. Und dann ist vielleicht so grundsätzlich, was das Bild jetzt darstellt. Aber jetzt kenne ich all die anderen kleinen Teile, die auch noch mit hineingehören. Und wenn jemand vorbeikommt und sagt, ich habe zwar 200 Teile von 500, Und sie zeigen mir 50, die auch in dieses Bild gehören sollen. Und ich kenne die anderen 300 und ich weiß, diese 50 passen nicht da rein. Ich weiß, sie gehören nicht zu dem Bild. Aber die stecken sie da rein. Und einige mögen vielleicht auch stimmen. Aber diese anderen Stücken werden noch irgendwie mit Theorien gefüllt. Und dann kommen sie mit irgendwelchen Dingen, die vielleicht wahr klingen, aber die überhaupt nicht zu dem wirklichen Bild oder der Hauptpunkt des Bildes ist dann nicht mehr die Wahrheit. Und das ist ihr Problem. Oder das war ihr Problem, weil sie das immer ihre Wissen weitergegeben haben. Wegen dem, was sie dachten, was sie schon wüssten, haben sie gedacht, sie wüssten alles, was das Alte Testament über sein Kommen sagt. Und nicht nur, dass sie dann nicht empfangen, alles, was das Alte Testament sagt über sein Kommen, sondern sie haben sogar noch dann die verfolgt, die es erkannt haben. Und wenn dann jemand anders vorbeikam und sie auch nur erinnert hat an eine Schriftstelle von dem, was sie studiert haben, dann waren sie beleidigt, weil das nicht dazu passte. Sorry. Und Jesus hat das immer wieder gemacht mit ihnen. Und er hat gesagt, Jesus hat ihnen ganz klar gesagt, es steht geschrieben, was die Schrift sagt, was da nicht zu passt. Alles, was diesen Schlussfolgerungen widersprochen hat, die sie über ihn hatten. Denn er war ja gekommen, um den Fluch des Gesetzes wegzunehmen und um jeden Buchstaben des Gesetzes zu erfüllen, und er hat das getan. Und die haben ihn immer verurteilt, weil ihnen gesagt, er wäre vom Teufel. Obwohl er doch die Wahrheit gesprochen hat. Aber weil sie Lügen geglaubt haben, haben sie gedacht, dass die Wahrheit die Lüge wäre. Und dann haben sie ihn verfolgt. In der Geschichte der Gemeinde. Die Geschichte der Gemeinde ist gefüllt mit Illustrationen, genau mit dieser gleichen Situation, dass da Heuchler sind, dass die Heuchler diejenigen verfolgen, die keine Heuchler sind. Und das ist nicht schwer, das herauszufinden oder zu studieren. Du kannst dir das Buch der Märtyrer lesen und dann kannst du das überall lesen. Alle, die als Märtyrer gestorben sind, sie sind deshalb gestorben, weil sie die Wahrheit geglaubt haben. Das waren die echten Christen. Die waren Christus ähnlich. Die haben wie Christus gehandelt, aber weil sie Wahrheit gesprochen haben, die Lehren derer widersprochen haben, die in Autorität waren oder in Organisationen waren in dieser Zeit, was auch immer, in welchem Stadium auch der Geschichte auch immer. Und in alten Zeiten war die Kirche oft ein Teil der Regierung und dann war eine bestimmte Gruppe ausgesucht, dieses Land zu repräsentieren, den König oder wer auch immer in diesem Land war. Und wenn die wollten, dass irgendjemand getötet wird, dann hat die Regierung das nicht mal verhindert, sondern sogar noch geholfen. Das heißt, sie haben Menschen, Christen, mit Absicht getötet und niemand in der Autorität hat irgendwas dagegen unternommen. Sondern sie hatten doch ihre Erlaubnis dazu. Einfach nur, weil die Leute nicht mit dem übereingestimmt haben, was sie glaubten, was wahr wäre. Und sie haben einfach gesagt, das sind Irrlehrer. Ihr seid die Irrlehrer, boom, das ist es. Und das ist durch die ganze Kirchengeschichte durch so geschieht. Und es passiert auch heute so. Es gibt heute mehr Menschen, die verfolgt werden, Christen, die verfolgt werden, als in irgendeiner Zeit der Geschichte vorher. Und wir hören gar nichts davon. Und ich werde jetzt keine Namen nennen von irgendwelchen Ländern, aber wir wissen es, wo Verfolgung stattfindet. Und ganz oft ist es in Ländern, wo eine bestimmte Religion herrscht. Und sie sagen, so ist Gott und so diese Regeln hat Gott aufgestellt. Und das passt dann nicht zu einer anderen Gruppe, die Christen sind und den Regeln Gottes füllen. Und weil sie einfach in der Mehrheit sind, verfolgen sie die und töten sie. Oder? Oder wenn es ein Land ist, was nicht so aggressiv ist, dann isolieren sie sie einfach nur. Und das ist auch eine Form von Verfolgung, aber nicht, dass sie sie so offensichtlich töten, sondern einfach sie neutralisieren. Sie erlauben ihnen nicht, eine Gemeinde zu haben, Meetings zu haben. Und das passiert überall. Und das passiert auch heute noch. Unsere Nation, das habe ich vorher schon gesagt, die war grundsätzlich mal gegründet worden von Menschen, die unter solcher Verführung standen. Das waren, viele waren echte Christen, die kamen. Wir haben genau die aufgenommen, die sonst keiner haben wollten, die Ausgestoßenen. Aber Gott wollte sie haben. Was machen wir jetzt als nächstes? Wenn ich versuche, einfach ein normaler Christ zu sein, nicht mal irgendein Superchrist zu sein. Aber das grundlegende Lehren, wie man Gott überhaupt kennen kann, mit Gott wandeln kann und in der Lage zu sein, ihn zu lieben und meine Familie zu lieben und meine Nachbarschaft zu lieben und auch noch genug zu lieben, Liebe zu haben, um einen Feind zu lieben, das wäre vom Natürlichen her unmöglich. Aber ein echter Christ sollte in der Lage sein, das zu tun. Und dann schaue ich mich um und sehe das fast nirgendwo, wo das stattfindet. Und der größte Teil von Verfolgung von Christen in einem Land wie unserem oder in der westlichen Welt kommt durch andere Christen und nicht durch Leute, die keine Christen sind. Versteht ihr, was ich sage? Es kommt durch Christen. Das heißt, die eine Gruppe kämpft gegen die andere. Und die eine ist mehr angesehen als die andere. Und dann ignorieren oder sie ignorieren einfach einander. Und wir behaupten, wir würden einander lügen. Aber wir ertragen es einfach nur. Ich lass dich in Ruhe, solange du mich in Ruhe lässt. Solange du niemanden hier in meiner Gruppe ansprichst, ist das okay. Solange du mich in Ruhe lässt, lasse ich dich in Ruhe. Aber komm bloß nicht hier rüber und fang an, deine Irrlehren hier zu verbreiten. Und so eine Art Waffenstillstand. Und das macht es immer mehr religiös. Es ist so wie diese weißen, getünchten Gräber. Und Gott führte mich wieder hin, zurück zum Wort Gottes. Zu der Zeit habe ich das nicht verstanden. Er hat mir auch nicht erlaubt, irgendein anderes Buch zu lesen. Und er hat mir nicht gesagt, dass ich irgendwelche Bücher lesen sollte. Für das, was meine Aufgabe war, da gab es auch, für was mein Ziel war, gab es auch keine Bücher über das, was ich lernen wollte. Von daher hat er mich isoliert und hat mir nur erlaubt, die Bibel zu nehmen und eine Konkordanz von Strong, wo ich einfach die Definitionen im Hebräischen und Griechischen nachgucken konnte. Und alles andere musste mir der Heilige Geist selber geben. Und ich habe auch die Bibel nicht von meinem eigenen Verstand ausgelesen. Es ist ja sein Wort. Und das kann nur offenbart werden durch seinen Geist, wenn er mir das Rema-Wort zeigt. Wenn ich jetzt nur lese, dann lese ich ja nur das geschriebene Wort. Dann habe ich Augen, die sehen und doch nicht sehen und Ohren, die doch nicht hören. Ich kann kein Täter des Wortes vom Natürlichen sein. Und deshalb habe ich es gar nicht erst versucht. Warum hat er mich nicht erlaubt, zu irgendjemandem zu gehen, der vielleicht auch nur halbwegs zu irgendjemandem führen? Er hätte mich führen können, durch irgendwo in eine große Buchhandlung zu führen, in eine große Buchhandlung, wo 10.000 von Büchern sind. Aber er hat mich nicht dahin geschickt, weil er mich dahin zurückgeführt hat, wo das Problem überhaupt gestartet ist. Und zwar ganz am Anfang. Was die ganz ursprünglichen Apostel herausgefunden haben, entdeckt haben und ausgekundschaftet haben. Und dann als das zu nehmen, als Fundament. In Epheser 4 wird vom fünffältigen Dienst gesprochen, mit der Aufgabe, dass sie die Auserwählten zurüsten. damit sie nicht mehr Unmündige sein und nicht mehr hin und her geworfen werden von jedem Wind der Lehre. Aber heute sind Leute immer noch Unmündige und werden hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre. Und deshalb haben wir heute auch so viele Spaltungen. Sondern dass sie aufwachsen zur Fülle hin, die Fülle des vollen Maßes des Wuchses Christi. Und in Vers 16, wenn du, wo Jesus wirklich der absolute, das absolute Haupt ist und er Dinge in dir vorbereitet, da wo er dich von freisetzt, dass du Dinge entdeckst, du freigesetzt bist von Dingen, und dann kannst du jemand anders zum Jünger machen, bis zu dem Punkt, wo du selber stehst. Und das ist das, was wir tun sollten. Wir sollten das weitergeben, was wirklich in uns schon gewirkt worden ist. In unserem Land, oder in unserem Land, in den 60er Jahren, als Präsident John F. Kennedy an der Regierung war, hat er folgende Aussage getroffen. Da hat er über die NASA gesprochen, über die Weltraumorganisation. Und er hat gesagt, mein Ziel ist es, dass wir einen Mann zum Mond schicken, in diesen 60er Jahren. Und sie haben gesagt, Mr. President, das ist kein Problem, wir können schon einen Mann zum Mond schicken. Dann hat der Präsident gefragt, warum haben wir das dann nicht schon längst gemacht? Sir, wir können ihn noch nicht wieder zurückbringen. Und er hat gesagt, ich möchte, dass wir ihn wieder zurückbringen können. Und dann, ihr müsst tun, was auch immer ihr tun müsst, was nötig ist, um den Menschen vom Mond wieder zurückzuholen. Und ich möchte, dass es in diesem Jahrzehnt geschieht. Mit diesem Aufdruck wurden natürlich alle möglichen Finanzen freigesetzt und die ganzen klugen Leute aus dem Land kamen zusammen. Und dann musste eine große Berechnung angestellt werden. Und ich war zu der Zeit noch ziemlich jung. Und dann haben die darüber nachgedacht, wie viel Geld dafür ausgegeben wurde, dass ein Mann auf den Mond geschickt werden konnte. Wozu soll das überhaupt gut sein? Und das war damals wie so ein Witz. Ist das nicht ein bisschen seltsam, dass der Mann zum Menschen... Also da kam so eine Werbung, dass der Mond aus Käse ist. Dass sein Mann zum Mond geschickt wird und nie wieder zurückkommt. Aber ihn zurückzuholen, das war tatsächlich das Problem. Ich möchte da jetzt auch nicht so viel Zeit drauf verwenden. Aber jede Sache, die wir tun, hat wieder einen Effekt auf etwas anderes. Alles hat irgendwo mal begonnen. Und wenn du mal zurückforschst, wie viele Technologien, die wir heute benutzen und genießen, aus dieser Zeit kommen, die wir jetzt heute für selbstverständlich nehmen, die in der Zeit entwickelt worden sind, als man versucht hat herauszukriegen, wie man den Menschen vom Mond wieder zurückholen kann, was in der Zeit alles entwickelt worden ist. Und jetzt ist diese Technologie, die damals entwickelt wurde, wird für alle möglichen Dinge heute benutzt, also auch für ganz unser ganz alltägliches Leben. Oder vor Jahren zum Beispiel hatten wir jetzt die ersten Hauscomputer. Heute haben wir die ja sogar in den Telefonen. Aber damals gab es noch keine Hauscomputer. Da gab es nur gigantisch große Computer. Da brauchte man ein Studium für, um das überhaupt benutzen zu können. Und wisst ihr, was das Hauptproblem war? Also wenn es um die Erdrotation ging, da gab es nur ein ganz kleines Fenster, wo man hineinkommen musste, wo man die Atmosphäre treffen konnte und ins Weltraum hineinkommen. Und wenn man dieses Fenster nicht genau getroffen hätte, wäre das nicht, wäre das gescheitert. Und da war so viel Kalkulation, die in dem Moment in einer ganz kurzen Zeit berechnet werden musste, dass es keine Maschine gab, die so schnell, so gut hätte alles berechnen können. Und deshalb konnten wir ihn nicht zurückholen. Und dann hat man diese ersten Computer zusammengekriegt, dass man den dann in dieses Raumschiff hineinbekommen hat, dass man das ausrechnen konnte. Also das ist jetzt die Kurzversion davon. Und da begann eigentlich der Heimcomputer. Aber es gab hunderte von anderen Dingen. Dinge, die wir noch tun, wo wir denken, die haben damit nichts zu tun. Heute ist alles aus Plastik. Das ist in der Zeit entwickelt worden. Hunderte andere Dinge noch. Also denkt darüber mal nach, wenn wir die Chance haben, dass wir das Reich Gottes erforschen. Da habe ich schon vorher drüber gesprochen, in der letzten Session. Wenn Gott mir eine Wahrheit gegeben hat, egal in welcher Form, und dann haben wir damit andere Dinge erforscht. Wenn ich das eine hatte, konnte ich dann das nächste sehen. Also einige der ersten Wahrheiten, die ich erkannt habe, die hatten nur den einen Zweck, dass sie mir den nächsten Schritt auf dem Weg zeigen. So simpel. Und eine Fülle von anderen Dingen in meines Erbes im Reich Gottes. Und das war einfach erstaunlich. Verschwende deine Zeit nicht, indem du versuchst, irgendetwas über Gott und über sein Reich zu verstehen. Versuche nicht, es aus deinem Verstand zu verstehen. Da verschwendest du deine Zeit. Wenn du da anfangen willst, wirst du nicht weit gehen. Wenn du das nicht glaubst, dass du deine Zeit da verschwendest, in jedem Moment, wo du versuchst, das von Gottes Reich aus deinem Verstand zu verstehen, wenn du das nicht verstehst, wenn du das nicht glaubst, dann wirst du deine Zeit einfach verschwenden. Das war die eine Sache, die Thomas Edison, wo er am meisten nachgedacht hat und was ihn am meisten gequält hat, ist nämlich Zeit, dass die Zeit so schnell vergeht. Dass ich nicht mehr alle Zeit habe, um alle Dinge noch tun zu können, die ich noch tun möchte. Und aufgrund dessen hat er oft 18 Stunden am Tag gearbeitet und hat nur 4 bis 5 Stunden geschlafen. Das war alles. Und er war immer noch darüber betrübt, dass er zu wenig Zeit hatte. Und er hat als Junge angefangen damit und es bis in seine 80er fortgesetzt. Und das war nur für Dinge, die auf diese Erde betreffen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, Dinge aus Gottes Reich zu erforschen. Dinge von einer Ewigkeit, wo wir die Ewigkeit mal verbringen werden. Und unser Erbe, wie viel Zeit hast du denn noch? Das ist die einzige Zeit, die du hier hast, ist die Zeit, dich darauf vorzubereiten. Wenn der Teufel dir sagt, es kommt nicht darauf an, oder ist eh alles egal, dann hat er dir das gestohlen. Wenn du denkst, es hängt eh nichts davon ab, dann ja, hat er dir die Zeit gestohlen. Dann musst du ganz viel aus der Bibel ignorieren. Denn die Jünger, die erste Gemeinde, die Dinge herausgearbeitet und herausentdeckt haben, die Pioniere sozusagen, also es geht um die neue Natur, das Innewohnen des Heiligen Geistes. Und wie können wir die alte Natur ersetzen? Wie können wir wirklich ein Teil des Leibes Christi sein? Ein Teil davon sein. Wenn wir diese Offenbarung erkannt haben. Und die erkannt haben, was das Reich Gottes ist heute. Denn sie haben Jesus immer wieder gehört, wie er darüber gepredigt hat. Und sie haben Offenbarung über Gerechtigkeit erkannt, die nur in Christus ist. Nicht Gerechtigkeit nach dem Gesetz, sondern die Gerechtigkeit, die wir in Christus haben. Johannes hat uns gesagt, was die Gabe des ewigen Lebens ist. Jesus hat es natürlich gesagt und Johannes hat es niedergeschrieben, wie wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Es ist das meistgelesene Evangelium in der ganzen Bibel und in manchen Übersetzungen ist es sogar noch in Rot gedruckt. Und sie haben das oft hunderte Male gelesen, ohne es jemals zu sehen, weil sie eben dachten, sie wüssten schon, was das ewige Leben ist. Weil sie gedacht haben, ja, ewiges Leben ist, dass ich ewig lebe. Und deshalb lesen das Wort und lesen einfach weiter, weil sie denken, sie wissen schon, was es bedeutet. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die Gaben des Heiligen Geistes. Und ich laufe da jetzt einfach so schnell durch. Und sie haben das entdeckt und weitergegeben, das Potenzial, was wir da haben. Wenn wir darüber reden, dass der Heilige Geist in uns wohnt, und manche Leute sehen das einfach nur, dass seine Aufgabe, sein Werk bei der Errettung eigentlich stoppt, dass es sein Hauptwerk ist. Und dann die Kraft des Geistes, und dann hören sie da aber oft auf. Und dann bei den Pfingstlern im 19. Jahrhundert, wo das nochmal aufgebrochen ist, es war aber auch nicht das erste Mal, dass es aufgebrochen ist, da haben sie erkannt, dass hier Kraft ist und dass der Heilige Geist noch andere Dinge tun kann, außer uns zu zeigen, wie wir gerettet werden. Und wenn diese Kraft auf sie kam, dann haben sie auch in Sprachen gesprochen. Und dann haben sie angefangen, durch zu erforschen, was da noch mehr an Gaben ist und was in 1. Korinther 12 steht, dass das einige der Gaben sind, die kommen werden, wenn der Heilige Geist kommt. Und dann gab es jetzt diese Gruppe und dann haben ein paar andere wieder noch ein paar mehr Dinge entdeckt, was durch den Heiligen Geist uns zur Verfügung stellt. Und sie haben mal gedacht, sie haben schon alles, wenn sie nur zwei oder drei Sachen hatten, aber da sind noch viele andere. Aber hier geht es ja um Gott. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Alle drei können sich durch den Heiligen Geist zeigen, in jeder Art und Weise. Alles, was im ganzen Universum ist, ist durch den Heiligen Geist uns zur Verfügung gestellt. Und auch für die nächsten 10 Millionen Jahre. Ich möchte einfach nur ein paar Dinge weitergeben, die da entdeckt worden sind, die herausgefunden sind, wo die Leute wie so Pioniere waren, den Heiligen Geist zu erforschen. Aber eigentlich ist der Heilige Geist ja der Lehrer. Er wird dir Zeugnis geben. Er gibt dir Zeugnis für die Wahrheit. Er ist ein Tröster. Er wird dich trösten. Und außerdem wird er dich überführen, wenn Sünde auftritt. Er wird dein Schild sein. Und die ganze Dreieinigkeit kann sich durch den Heiligen Geist dir zeigen. Alle unsere Wege gehen durch den Heiligen Geist. Jesus leitet unsere Schritte durch den Heiligen Geist. Unser Denken kann erneuert werden. Und auch das ist ein Werk des Heiligen Geistes, von Gott Zeugnis zu geben. Der Heilige Gott gibt Zeugnis von sich, durch den Heiligen Geist. Er lässt seinen Geist, durch seinen Geist besteht er deinem Geist, dass du sein Kind bist. Er wird die Werke des Teufels zerstören durch den Heiligen Geist. Und er wird dir zeigen durch den Geist, was du tun sollst, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und der Heilige Geist kann dir Erkenntnis geben. Er kann dir Weisheit geben. Der Heilige Geist wird dir erlauben, Dinge zu beobachten, dass du sehen kannst, wie Jesus dich zu einer neuen Kreatur macht durch den Heiligen Geist. Es gibt so vielfältige Wege, wie der Heilige Geist zu dir kommunizieren kann durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist kann unserem Geist Zeugnis geben, dass wir Gottes Kinder sind. Das sind nur einige wenige Dinge, die sie schon entdeckt haben über den Heiligen Geist. Und das waren Dinge, wo sie wie ein Pionier die herausgearbeitet haben. Das waren die Ziele und jetzt strecken sie sich aus nach diesem hohen Ziel der himmlischen Berufung. Und dann haben sie angefangen, sich danach auszustrecken. Und innerhalb einer gewissen Zeit kam dann der Heilige Geist auf Pfingsten. Und als die letzten Apostel gestorben waren oder die letzten Worte geschrieben waren durch Johannes, da haben sie sich nach dieser hohen Berufung ausgestreckt. Das heißt, einige der Schriften, das sind Dinge, die sie gelernt haben. So wie Paulus das sagt in Römer 7, wo Paulus dagegen kämpft, ja, sie soll doch tot sein, aber ich kämpfe noch dagegen. Wie bekomme ich es wirklich durch? Und dann hat er Dinge entdeckt. Und er sagt, wenn ich doch nur im Geist wandle, dann kann ich die Werke des Fleisches nicht mehr erfüllen. Er hat das Beste versucht, was er konnte, um damit weiterzugehen. Und dann zeigt Gott noch wieder etwas Neues. Und damit es noch besser funktioniert. Tu das Beste, was du kannst, damit du besser zugerüstet bist. Und manchmal führt Gott dich dann noch einen Schritt weiter, ein neues Level. Und dann ist es Zeit, zu diesem Level zu kommen, damit du autorisiert wirst, in dieses Neue hineinzutreten. Und das ist ein ganzer Prozess. Und im natürlichen Bereich, da studiert jeder. Die Theologen studieren immer noch, es gibt immer noch Bibelschulen, es gibt immer noch Seminare, es gibt immer noch Leute, die Doktortitel haben. Die hören überhaupt nicht auf zu lernen. Sie lernen und lernen, aber kommen nicht zur Erkenntnis der Wahrheit. Und die sprechen immer darüber, über Gott, aber sie kennen nicht Gott. Wahre Theologie ist, Gott zu kennen und nicht nur irgendetwas über ihn zu kennen. Wenn du Gott kennst, dann weißt du nicht nur irgendetwas über ihn. Aber du kannst ihn nicht kennen, indem du einfach bis zum dritten Himmel redest und hoffst, dass irgendwann mal was zurückkommt oder du liest die Bibel mit deinem Verstand. Du musst mit dieser Person zusammen leben und zwar unter allen Lebensumständen, um jemanden kennenzulernen. Das ist die Gabe des ewigen Lebens. Aber sie haben das uns nicht gesagt. Die Apostel, wie wir das ausleben können, wie wir das wirklich umsetzen können. Und dann habe ich zwei Dinge gesehen, die ich brauchte. Ich brauchte Autorisierung. Wie kann ich diese Kommunikation haben und wie kann ich die Kommunikation mit Gott bekommen? Versteht ihr? Ich weiß, dass wenn wir Buße tun, dann können wir hineinkommen, aber damit kann ich immer noch nicht drin bleiben. Dann kann dies mich rausziehen, das mich rausziehen. Und dann gibt es noch viele Dinge, die mussten erforscht werden. Und dann habe ich die Schrift gesucht und der Heilige Geist wird mir Dinge zeigen. Aber dann müssen wir von da aus weitergehen. Und das allererste, was die erste Frage, die geklärt werden muss, ist, wer ist der Herr? Denn die 12 oder die 11 Apostel haben das klargestellt. Es waren ja nur noch 11, der eine hatte Jesus ja verraten. Und dann wurde noch einer hinzugefügt, das war Paulus, der dann von seinem Esel geworfen wurde. Also alle die waren so eine Art Pionier. Einige waren Fischer, sie hatten etwas, einer waren Zöllner, andere waren hochgebildet wie Paulus. Aber alle hatten sie gemeinsam, dass sie Jesus absolut zum Herrn ihres Lebens gemacht und ihm vertraut haben, dass sie bereit gewesen wären, für ihn zu sterben. Und da haben sie begonnen. Das ist der Eckstein für jedes geistliche Fundament. Wenn das bei dir nicht geklärt ist, dann ist nichts anderes wichtig. Dann brauchst du nichts anderes zu wissen über das Reich Gottes, wenn das noch nicht geklärt ist. Du musst dich demütigen und du kannst dich demütigen und der Herr zieht dich aus deinem Graben wieder heraus oder ein paar Dinge. Aber ich spreche von was anderem. Ich spreche davon, wirklich qualitative Zeit in der Gegenwart Gottes zu leben und ihn wirklich kennenzulernen. Und ich möchte da jetzt noch durch ein paar Dinge durchgehen. Ich möchte noch einiges von den Vorzügen nennen, was es heißt, im Reich Gottes zu leben. Denn eine Sache, die mich wirklich schockiert hat, war, dass das Reich Gottes ja jetzt hier ist. Weil ich hatte niemals davon irgendwas gehört. Und ich rede hier von Nicht-Pfingstlern, von Pfingstlern, von Charismatikern, ich rede von all ihnen. Manche haben geglaubt, dass sein Reich irgendwann mal kommen wird, manche nicht, aber die meisten haben es geglaubt. Und einige Dinge haben wir geschrieben über den Himmel, wie es da sein wird oder wie die Ewigkeit sein wird, wie das ewige Reich, wie das sein wird. Aber es steht so wenig darüber, was jetzt ist. Und einige empfangen die Schriftstelle, wo es heißt, das Reich Gottes ist hier. Wie 1. Kolosser 1,13, dass der Herr uns versetzt hat in das Reich, aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich seines lieben Sohnes. Und dann sagen sie, wir sind jetzt in diesem Reich und das ist es. Aber die Zeichen dafür, dass du in diesem Reich bist, die zeigen sich nicht in ihrem Leben. Versteht ihr? Sie sind nicht da. Wir lesen das Gebet des Herrn in Matthäus 6 und wir beten das. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden, so wie es im Himmel ist. Und wir wissen ja, wie es im Himmel ist. Und wir alle denken, oh. Und dann brauche ich einen neuen Leib, um das zu tun, was sie dort von mir erwarten. Aber Jesus hatte auch einen natürlichen Leib und er hat trotzdem nach den Gesetzmäßigkeiten des Himmels gelebt. Und er hat niemals auch nur ein einziges Gesetz gebrochen. Und er war treu in jeder Versuchung. Das war so ziemlich alles, was ich über sein Reich gehört hatte. Und ich habe das noch nicht mal verstanden. Ist das nicht erstaunlich? Wo ich sein wollte, ich wollte in der Gegenwart des Herrn sein, da wo seine Gegenwart ist. Und seine Gegenwart ist in seinem Königreich, in seinem Reich. Aber ich möchte in Christus sein. Und wo ist Christus? Er ist in seinem Reich. Jesus verlässt sein Reich doch nicht. Wenn du in seinem Reich leben möchtest, musst du hineinkommen in sein Reich. Und irgendjemand hat mir dann gesagt, ja, dann muss ich erstmal sterben, um zu seinem Reich zu kommen. Und Folgendes hat mich erstaunt. Gott hat mich durch Dinge hindurchgeführt, wo ich erlebt habe, was das für Vorzüge sind. Und ich wusste noch gar nicht, was es ist. Ich hatte noch gar keine Bezeichnung dafür. Ich mochte es nur einfach. Und einige von euch kennen mein Zeugnis. Ich möchte einfach wissen, wo der Knopf ist, dass das Licht angeht. Und ich habe Gott gepriesen, weil ich wollte einfach nur Licht haben. Aber ein Zweifler würde sagen, ich werde da nicht draufdrücken, wenn ich nicht weiß, warum dann das Licht angeht. Und wie das hier alles verkabelt ist. Ich hatte gar nicht das Ziel, Elektriker zu sein. Ich wollte einfach wissen, wo das Licht angeht. Am Anfang habe ich einfach nur wie Knöpfe gedrückt und mir gar keine Gedanken gemacht. Aber als ich verstand, dass er mich dazu berufen hat, dann ist er mit mir nochmal zurückgegangen und hat mir erklärt, wie das Ganze funktioniert. Also ein Bild, wie dann so ein Gebäude verkabelt werden kann. Und dass ich dann auch wusste, wie ich, wenn irgendwo kein Licht ist, auch das Licht dort legen kann. Aber ich muss jetzt nicht warten, bis ich ein Gebäude baue, weil der Herr mir, wo das Licht schon gelegt war, wo ich einfach nur auf den Knopf drücken musste, erstmal da anfangen. Und ich habe dann entdeckt, und ich habe etwas entdeckt und gedacht, oh, das ist was Gutes. Was ist es? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber es ist gut. Und das war es einfach. Und die Leute wollten alle möglichen Erklärungen von mir, aber ich hatte keine Erklärung. Und deshalb habe ich am Anfang erstmal gar keinem was gesagt, sondern meinen Mund geschlossen halten, bis zu dem Punkt, bis ich einfach beständig das hatte und Frucht hatte, dass ich das tun konnte. Und dann konnte ich sehen und schmecken, dass das gut ist. Und dann konnten mich Leute auch fragen, wie hast du das gemacht? Und dann konnte ich da Dinge auch erklären. Und Gott würde mir erlauben, das zu beantworten. Und wenn ich jetzt über einige der Vorzüge nachdenke, die wir haben als Kinder Gottes, und all diese Vorzüge sind alle nur im Reich Gottes. Und wir sprechen da viel über diese Geheimnisse, die im Alten Testament und erklärt sind im Neuen Testament. Aber es gibt auch Geheimnisse im Neuen Testament, auch für die Christen der heutigen Zeit. Und das große Geheimnis ist das Reich Gottes hier. Und das ist ein Geheimnis für fast alle, wo immer ich hinreise. Sie würden vielleicht sagen, ja, das Reich Gottes ist hier, aber sie haben kein Verständnis dafür, was es bedeutet, um hineinzukommen, wie man darin wandeln kann, wie man darin leben kann und bleiben kann und Gemeinschaft mit dem Herrn haben kann. Da haben sie keine Ahnung, wie das wirklich funktioniert. Oder wie auch die Regeln dieses Reiches sind. Das versteht keiner, weil sie nie wirklich danach gestrebt haben, weil sie auch nicht die Ausrüstung haben, um das erforschen zu können, weil das gar nicht aus dem natürlichen Bereich herausgeht, sondern nur, wenn er es uns erklärt. Und je törichter es aussieht, Und manchmal würden die Leute auf den Perlen herumtrampeln. Deshalb sagt der Herr auch, wirf deine Perle nicht vor die Säulen, vor die Säue. Ich möchte einfach noch so durch ein paar Dinge durchgehen mit euch. Einige der Vorzüge, die ich davon habe, dass ich jetzt im Reich Gottes lebe. Das heißt nicht, dass ich perfekt bin. Wenn jemand mich fragt, bist du perfekt, sage ich nein. Aber ich lebe zusammen mit der Person, die perfekt ist, zumindest die meiste Zeit. Und es ist sehr selten, dass ich nicht in seinem Reich bin. Das ist wirklich eine Ausnahme. Und es ist noch seltener, dass ich dann längere Zeit raus bin. Und es ist schon Jahrzehnte her, dass ich absichtlich irgendwas getan hätte, was mich rausbringt. Das heißt nicht, dass ich aus Versehen Dinge gemacht habe, die mich rausgebracht haben. Aber innerhalb von ein paar Sekunden oder ein oder zwei Sekunden bin ich wieder drin. Das heißt, ich verliere nicht. Und bevor der Teufel gemerkt hat, dass ich raus bin, war ich schon wieder drin. Und das ist seit 45 oder 50 Jahren so. In all den Jahren, selbst ganz am Anfang, als ich angefangen habe, gab es nicht einen Tag, als ich das, so wie ich das verstanden hatte, da gab es nicht einen Tag, wo ich nicht zumindest einige Stunden in Gottes Gegenwart verbracht habe. Selbst wenn ich nur ein paar Minuten, also selbst da, wo ich immer nur ein paar Minuten bleiben konnte, habe ich das ja mehrfach am Tag gemacht. Also immer, wenn ich raus war, bin ich Buße getan, wieder reingetan, war wieder ein paar Minuten drin. Und dann waren es, selbst wenn es immer nur Minuten waren, am Ende doch eine ganze Stunde am Tag. Und ja, ich habe das dann nicht losgelassen, sondern ich bin immer dran geblieben, dass diese Zeit zugenommen hat. Und das habe ich vorher schon mal gesagt, ganz am Anfang, habe ich Gott nie gebeten, um nichts anderes gefragt, als das, dass Johannes 17,3 sich erfüllt in meinem Leben und dass ich ihm meine Liebe zeige und mit ihm Gemeinschaft haben kann. Ich wollte keine Segnung oder Berufung oder Ämter oder Geld oder Versorgung. Ich habe nichts darum erbeten. Und wir waren damals sehr, sehr knapp finanziell. Ich habe mich nicht beschwert. Ich habe Gott nicht gefragt, warum segnest du uns finanziell nicht? Warum machst du das nicht? Ich war einfach zufrieden. Und meine Frau war auch völlig zufrieden. Und wenn du wüsstest, wie wir damals gelebt haben, wärst du vielleicht schockiert. Aber wir sahen, wie Gott wirklich souverän sich um uns gekümmert hat. Wirklich souverän. Da könnte ich einige Geschichten erzählen, aber das will ich jetzt nicht tun. Wir haben wirklich vertraut von ganzem Herzen und das hat auf der Zeit angefangen. Gott war für mich die erste Liebe und für Shirley genauso. Wir waren zufrieden. Und Shirley sagt dann, wenn wir darüber sprechen, sagt, ich hatte nie das Gefühl, dass es schwer war oder dass wir arm waren. Und die Hälfte der Zeit konnten wir nicht mal. Aber wir hatten keine Angst, wir hatten keine Sorge. Weder ich noch sie hatte irgendeine Sorge, wenn wir zu Hause waren und sie hatte nichts, um ein Essen zu kochen. Da war manchmal gar nichts da. Und ich kam von der Arbeit und sie wollte irgendwas zu essen auf den Tisch bringen, hat nicht Sorgen sich gemacht. Und sie hat gesagt, also sie hat dann einfach gefragt, Herr, möchtest du, dass ich für Joseph irgendwas zu essen mache? Und er sagte, ja, Herr, was soll ich tun? Und er sagte, geh in die Speisekammer, öffne mal. Und dann sieht sie da ein paar Dosen Gemüse stehen. Und sie weiß, es war vorher gar nichts da gewesen, weil sie vorher schon geguckt hatte. Aber es gab kein Beschweren, kein Jammern. Und das erstaunt mich. Und wir konnten so leben, weil wir entschieden hatten, wer der Herr ist und dass wir ihm entschieden hatten, ihm von ganzem Herzen zu vertrauen. Und wir waren ganz junge Christen. Also die Vorzüge, in Gottes Reich zu leben. Also ich habe da nicht nachgefragt, aber die kamen mir einfach so. Also ich weiß nicht, wie viele ich davon jetzt noch durchgehen kann. Und deshalb werde ich jetzt relativ schnell da durchgehen. Zuerst es erlaubt mir zu leben, mich zu bewegen und mein gesamtes Sein in Christus zu haben. Apostelgeschichte 17, 28, glaube ich. Das heißt, ich lebe in seinem Reich, ich besuche da nicht nur, ich bin, ob ich in Arbeit bin, zu Hause bin, ich bin immer in seinem Reich. Wie auch immer mein Leben war, ist alles geschieht im Geist. Ich studiere mit dem Herrn, ich lerne mit dem Herrn, ich bete mit dem Heiligen Geist, ich arbeite mit ihm, ich habe meinen Spaß. Alles, was ich tue, tue ich im Geist, in Gemeinschaft mit Gott. Und das ist ein Vorzug, den wir haben. Dass wir im Reich leben können, erlaubt uns frei zu sein von satanischen Angriffen. Das ist der einzige Ort im ganzen Universum, wo der Teufel keinen Zugang hat. Egal in welchem Stadion, ob es der dritte Himmel ist, das tausendjährige Reich oder das ewige Reich oder jetzt, der Teufel hat dort keinen Zugang. Wenn Jesus wiederkommt, das allererste, was er tun wird, ist, den Teufel zu binden und ihn beiseite zu stellen. Das nächste, du kommst an die Möglichkeit, dass du Gott verstehen kannst und kennen kannst. Das ist genau das, was in Johannes 17, Vers 3 beschrieben ist. Die Gabe des ewigen Lebens, dass du ihn kennenlernst. Und du kannst ihn nicht kennenlernen außerhalb des Reiches. Egal, wie du irgendwas isolieren willst und egal, wie viel du die Bibel liest oder wie religiös du bist, wenn du nicht im Geist bist, wirst du ihn nicht kennenlernen. Und dann kennst du vielleicht einen falschen Christus, und darüber habe ich vor einem anderen Tag schon gesprochen, denn dann wirst du Satans Reich und er hat Zugang zu dir, er kann Christus nachahmen und bringt dir dann einen falschen Christus. Dem du dann zuhörst, denkst du, das ist Gott, aber es ist gar nicht Gott, mit dem du da zuhörst. Jeremia 9, 23 und 24 heißt es, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums oder ein Weiser seiner Weisheit, sondern oder ein Kluger seiner Klugheit, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er mich kenne und verstehe. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass wir Gott kennenlernen können, wenn wir in seinem Reich sind, sondern auch noch, dass wir Gott verstehen können. Und das ist fast unglaublich. Und da saß ich vor einiger Zeit, wo ich Gott, am Anfang habe ich Gott nicht verstanden. Aber ich habe angefangen, ihn kennenzulernen. So wie ich ihn einfach beobachtet habe, wie er durch mich und in mir sich bewegt. Und das ist der Geist Christi, der in mir war. Und so kam ich, ihn zu erkennen, wie er ist, wie er wirkt, was er mag, was er nicht mag. Und dann lerne ich ihn kennen. Und ich hatte aber kein Verständnis dafür, warum er irgendetwas tut. Bis ich gezeigt habe, dass ich wirklich gehorsam war, ob ich verstanden habe oder nicht. Und dann fing er an, dass er nicht mehr zu mir als ein Diener, sondern als einem Knecht, sondern als einen Freund spricht. Und dass er mir anfing, dann zu erklären Dinge, die in der Vergangenheit geschehen waren und die so unfair aussahen. Und ich habe trotzdem ihm gehorcht, weil ich ihm einfach vertraut habe. Aber als er dann später mit mir zurückgegangen ist und mir erklärt hat, warum er diese Entscheidung getroffen hat, und das waren Dinge, die sehr schmerzhaft waren, das waren keine spaßigen Sachen. Und als er mir dann zeigte, warum er gesagt hat, dass ich das so machen, ich hätte damals ein halbes Dutzend bessere Wege gewusst, wie man das machen könnte. Aber er hat meine Meinung, die ich vorhin, Vorschläge, die ich gebracht habe, überhaupt nicht angenommen. Aber als er mir dann zeigte, welche Hintergrundinformationen, Wissen er hatte, was ich nicht hatte, als er mir da gezeigt hat, warum er welche Entscheidung getroffen hat und mich dann gefragt hat, ob ich mit diesem Hintergrundwissen auch diese Entscheidung getroffen habe. Wenn er dann gesagt hätte, als er mir alle Hintergründe gezeigt hat, da habe ich gesehen, man wäre echt ein Idiot gewesen oder ein Dummkopf gewesen, wenn man die Sachen gewählt hätte, die ich gewünscht hätte. Ich habe ihn jetzt einfach besser verstanden. Und ich habe jetzt noch mehr Glauben, dass seine Wege einfach besser sind als menschliche Wege. Alle Macht des Fleisches wird widerstanden, bis sie so weit ausgeräumt ist, dass sie tot ist. Denn du kannst im Reich Gottes nicht bleiben und dein Fleisch bleibt auch noch gleichzeitig lebendig, ohne dass du dich demütigst und hineingehst in sein Reich. Denn das erste Werk, was er in dir tun wird, ist, dass er beginnt, die Werke des Fleisches in dir zu zerstören und die Türen zu schließen, warum du diese Dinge des Fleisches noch am Leben erhältst. Damit du wirklich das begräbst. Er wird das nicht loslassen. Weil er wird nicht das loslassen, weil also du wirst nicht einfach deine alte Natur weiter mit dir rumschleppen können. Das wird nicht passieren, weil er will dich in die Berufung hineinführen, die du hast. Und wenn ich in seinem Reich bleibe, dann muss ich gar nichts anderes tun, als das zu tun, was er mir sagt, was er mir sagt. Denn der Galater 5, Vers 16, wenn wir im Geist wandeln, werden wir nicht mehr die Lüste des Fleisches erfüllen. Römer 14, Vers 17, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Also wir sind mit Gott im rechten Stand. Wenn du dich jemals demütigt hast, als dein ganzes Leben im Chaos war, in dem Moment hat Gott dich komplett gereinigt, du hast seine Gegenwart gespürt, du hattest Frieden, du hattest Freude. Und wisst ihr noch, was das für ein wunderbares Gefühl ist? Und du denkst, wow, kann das nicht so bleiben? Es soll bleiben. Und du musst... Wenn die Dinge bedrohlich werden, dann wird dieser Friede eher noch stärker und nicht schwächer. Ihr kennt doch mein Zeugnis, wo ich da mit den drei Zeugen das von Gott bekommen habe, mit dieser Drogengang, die mich umbringen wollte. Da hatte ich Friede, da hatte ich Freude. Aber als an dem Tag kam, wo ich ihnen gegenübertreten sollte und wo sie so wütend auf mich waren, da habe ich diesen ganz starken Film, der Friede war unbeschreiblich und die Freude war war so stark, dass ich lachen wollte. Das ist, ja, wo ich es nicht mehr abhalten konnte, dass ich am Grinsen war, weil das hat ihn noch mehr in Rage gebracht. Das ist dieser Friede, der jeden Verstand übersteigt. Und das sollte das Normale sein, wenn wir im Reich Gottes leben. Dass denn der Friede und der Freude ganz automatisch so da sind. Und Folgendes ist wunderbar. Du kannst dein Erbe erforschen. Wenn du im Reich Gottes bist, kannst du anfangen, dein Erbe zu erforschen. Und er wird sofort dir Dinge zeigen, die dir jetzt auch schon zur Verfügung stehen. Und dann wird er noch Dinge hinzufügen. Und manche Dinge sind automatisch, einfach weil du dort bist. Und andere haben eben Bedingungen. Andere Gründe, warum auch immer. Aber der Heilige Geist wird eins nach dem anderen ausräumen. Denn er möchte dir den nächsten Teil deines Erbes noch geben. Alle Verheißungen sind Ja und Amen in Christus Jesus. Aber es muss in seine Ordnung kommen. Das Erste, was er tut, er wird alles ausräumen, was ihn hindert, dich zu segnen. Und der erste Teil deines Segen ist, der erste Teil deines Erbes ist, dass du leben kannst in seinem Reich. Und das ist, warum er dort beginnt. Denn wenn du im Reich nicht leben kannst, dann kannst du den Rest deines Erbes ja auch gar nicht erkennen. Und Satan benutzt dann diese eine Sache und versucht dir alles zu stehlen. Du wirst eine neue Kreatur, 2. Korinther 5, Vers 17. Jesus schafft eine ganz neue Schöpfung in dir. Und das Wort bedeutet im Griechischen ein Original. Eine wirkliche Transformation, die dann stattfindet. Und dann fängst du an zu sehen, wer du in Christus wirst. Und dann siehst du den Unterschied. Du siehst, irgendwas Altes ist vergangen und irgendwas ist neu geworden. Und du bist eine neue Schöpfung geworden. Und dann kannst du die Schöpfung. Du wirst zu dieser neuen Schöpfung und dann wächst du. Dann bist du erst die Person, die du sein solltest im Geist. Und dann bist du nicht mehr rein und raus die ganze Zeit. Du hast jetzt die Gesinnung Christi. Du bist gewaschen durch das Wort. Das ist nicht automatisch, sondern der ganze Müll, den wir in unserem Denken haben, das muss systematisch ausgeräumt werden. Und es muss getrennt werden. Es muss wie von einem Computer gelöscht werden, sodass wir den alten fleischlichen Menschen ablegen, der von Satan verseucht ist. Du wirst bereitet als ein Gefäß der Ehre. Und dafür gibt es Bedingungen, dass du zu einem Gefäß der Ehre wirst. Es gibt viele Gefäße im Gottesraum, aber einige aus Gold, einige hölzern, einige Irden, einige zu ehrenvollen Gebrauch, andere zu nicht ehrenvollen Gebrauch. Du wirst Zeugnis abgeben für Gott, du wirst die Werke des Teufels zerstören. Ich liebe es, wenn er die Werke des Teufels zerstört. Der Teufel nervt einfach nur, der ärgert nur. Und wenn ich dann sehe, wie das Blut Jesu sein Werk zerstört und ich bin frei, ich bin befreit aus einer Sache, und dann muss ich diese dumme Lüge nicht mehr glauben. Und dann werde ich das auch nicht nochmal tun. Du kannst geistlich wachsen. Du kannst die Reise genießen. Wir sollten jeden Moment des Aufwachsens, von dem Moment, wo wir Baby sind, bis wir aufgewachsen sind und das Haus verlassen, sollten wir jede Phase, jeden Schritt genießen, weil diese Zeit wird nicht nochmal zurückkommen. Ich habe es genossen, aufzuwachsen. Ich habe es genossen, wenn es einfach Zeit war zum Spielen. Und ich habe gespielt und hatte viel Freude. Und mein Vater war ja auch Lehrer und hat gesagt, wenn jetzt Pause ist, dann wird nur gespielt. Dann kommt nicht auf die Idee, mir irgendeine Frage zu stellen. Du hast Gemeinschaft und Freundschaft mit Jesus. Freundschaft und Gemeinschaft mit Jesus. Du hast Ohren, die Wahrheit können zu hören, das können, hören zu können. Das ist so begeisternd. Ich habe jetzt Ohren zu hören, ich kann ihn hören. Alles, was ich wissen muss, was er für mich zur Verfügung hat. Und ich muss nicht Jahre noch damit verbringen, das zu bekommen. Und jetzt habe ich diese Freiheit genossen, die diese Wahrheit bringt. Denn wir wissen, wenn die Wahrheit kommt, dann wird die Wahrheit uns freisetzen. Und deshalb liebe ich Wahrheit, deshalb genieße, empfange ich Wahrheit. Dann kann ich die Wahrheit umsetzen und sie wird mich von irgendetwas freisetzen, was nicht die Wahrheit war. Ich werde ein guter und treuer Knecht. Ich liebe es, wenn ich abends schlafen gehe und sage, Herr, würdest du mir sagen, hat es dir mein Tag heute gefallen? Und er sagt, ja, es hat dir wohl gefallen. Du bist ein guter und treuer Knecht. Ich möchte nicht irgendwann herausfinden, dass ich das nicht war. Ich möchte es von Gott hören. Da hören, dass er mit mir wohlgefallen hat. Das ist was Wunderbares. Und du hast deinen Fokus auf die Dinge, die oben sind und nicht mehr die auf Erden sind. Das ist ein großes Problem oder eines der größten Probleme, die viele Christen haben. Warum? Weil sie im Fleisch sind. Denn wenn du im natürlichen Bereich lebst, dann ist dein Fokus auf den natürlichen Bereich. Wenn du im geistlichen Bereich bist, dann ist dein Fokus auf geistlichen Bereich. Wenn du nämlich im natürlichen Bereich bist, dann kommen dir diese ganzen fleischlichen Gedanken. Aber wenn du im geistlichen Bereich bist, dann kommen dir diese ganzen schlechten Gedanken oder fleischlichen Gedanken gar nicht mehr. Du hast Macht über dein eigenes Fleisch. Das liebe ich. Ich habe das lernen müssen, meinen eigenen Leib zu zähmen. Wenn das Fleisch hochkam, dass ich dann wirklich ihm den Kopf zertreten habe. Du gehst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und siehst deines Erbe. Du hast Offenbarung, Verständnis. Du wächst auf. Alles ist Teil davon, dass wir aufwachsen. Ist Teil davon, dass wir unseres Erbes. Du bist in der Lage, geistliche Dinge zu verstehen. 1. Korinther 2 und 1. Korinther 3. Es ist so leicht, wenn du im Reich Gottes bist, geistliche Wahrheiten zu verstehen. Und für die Welt ist es unmöglich. Aber wir sind in der Welt, aber wir gehören nicht mehr. Wir sind nicht mehr von der Welt. Wir leben in der Welt, wir funktionieren in der Welt, aber die Welt hat keine Macht mehr über uns. Und wir genießen es, dass uns das Joch sanft und die Last leicht ist, und zwar ständig. Und wenn ich irgendwas neu lerne, dann ist es vielleicht erstmal nicht leicht und nicht mehr einfach. Und dann habe ich das so lange, wenn ich das Neues lerne, ist es erstmal nicht einfach, aber dann wurde es einfach und ich habe so lange das gepusht, bis es einfach beständig leichter war. 1. Korinther 3, 14 und 15. Alles, was wir tun, wird mal durchs Feuer getestet werden. Und dann werden wir eine Belohnung dafür bekommen. Wenn es aus Gold wird, wenn wir eine Belohnung bekommen, sonst wird es verbrennen, aber wir werden gerettet wie durchs Feuer hindurch. Und alles zu wissen, dass ich das tue, was er angeordnet hat, und dann weiß ich, dass das mal diesen Test des Feuers bestehen wird. Und das ist ein gutes Gefühl zu wissen, es wird den Feuertest bestehen. Und du hast Freude an der Hingabe und suchst immer noch mehr. Du bist ein Überwinder. Offenbarung 2 und 3, wie die Sendschreiben an die Gemeinden in Asien. Bei jedem Einzelnen, dem, der überwindet, dem werde ich das und das geben. Und das sind wunderbare Dinge, aber wenn du das genau liest, und viele denken, das ist alles automatisch, dass Jesus dir das geben wird. Aber hier ist eine Bedingung genannt. Dann heißt es nämlich auch, wenn du nicht überwindest, dann werde ich das tun und das wird nicht sein. Und diese Dinge müssen wir wirklich mal studieren, damit wir nicht getäuscht sind. Du bist vorbereitet als die Braut. Du hast ein Brautkleid, das rein und weiß ist, ohne Runzel und Flecken. Du wirst regieren mit Jesus. Offenbarung 17, 14. Und die, die mit ihm wiederkommen, die werden mit ihm regieren. Sie sind berufen, treu. Sie sind auserwählt, berufen und treu. Also berufen heißt, Gott lädt dich ein. Wozu hat er dich eingeladen? Wozu hat er dich berufen? Und dann ist die Frage, ob du auch akzeptiert und aufgenommen bist in dieser Position. Und dann ist der dritte Punkt, ob du auch treu warst und diese Position ausgefüllt hast. Und das ist das, was das Wort Gottes sagt und was Jesus sagt. Du wirst Frucht bringen, die Gott verherrlicht. Johannes 15, Vers 8, darin wird mein Vater verherrlicht, dass du viel Frucht bringst und deine Frucht bleibt, indem ihr meine Jünger seid. Jetzt läuft uns die Zeit davon. Also die Zeit ist schon um, aber ich möchte noch ein paar Dinge sagen, noch schnell. Ich habe keine Zeit, mir das jetzt auszuführen, aber ich möchte da noch gerade durchgehen, aber ich möchte es auch nicht zu lang machen. Wir kratzen bei allem jetzt nur an der Oberfläche. Du bist qualifiziert für die erste Auferstehung. Du musst deine Bibel lesen. Da gibt es bestimmte Bedingungen, damit du bei der ersten Auferstehung dabei bist. Und wenn du mitregierst im tausendjährigen Reich, du kannst ohne Furcht leben. Und das ist ein Vorzug, den ich seit vielen Jahren habe, ohne Furcht zu leben. Also wenn irgendwas aufkommt, dann bin ich betroffen, dann bete ich darüber, was ich tun soll, aber ich gehe nicht in Furcht. Was? Und wenn jemand dich angreift, dass du nicht Hass mit Hass beantwortest, sondern dann sie lieben kannst und für sie beten kannst. Du bist ein Teil der Lösung und nicht mehr das Problem. Also das nächste Punkt schon. Du hast beständig Gnade, weil du beständig demütig bist und beständig dem Herrn von ganzem Herzen vertraust. Und ich weiß, dass ich jetzt genügend Gnade habe. Und weil ich immer genügend Gnade habe, dann habe ich alles, egal was mir entgegensteht. Denn Gnade macht immer den Unterschied. Und du bist in der Lage, zuerst das Reich Gottes zu suchen. Und alle meine natürlichen Nöte wird Gott, in allen meinen natürlichen Nöten wird Gott mich versorgen. Ich muss nicht kämpfen, mich entscheiden, dein Reich erst. Ich habe gar nicht meine Gedanken, ich muss die Regeln, die Dings bezahlen, die Rechnung bezahlen, sondern ich trachte nach seinem Reich, möchte einfach wissen, wie will er es tun. Und ich muss gar nicht mich dazu entscheiden, ihn zuerst zu suchen, sondern ja, ich suche ihn einfach zuerst. Ich bin nicht mehr unwissend, welches die schlichten Satans sind. Ich lebe in seinem Reich und du kannst nicht mehr unwissend sein, was die Tricks des Teufels sind. Und Paulus sagt, er ist nicht unwissend, was die Schliche des Teufels sind. Wenn du in seinem Reich lebst, ist das eins der ersten Dinge, die er aufdeckt, was die Schlichen Satans sind, wie er dich rauszieht. Und das sind die Dinge, von denen du Buße tust. Und in deinem Verstand sind Dinge, die du downgeloadet hast, die du glaubst. Aber ich bin mir dessen nicht mehr unbewusst. Ich verstehe Satans Reich und seine Taktiken. Und ich sehe das aus der Sicht eines Kindes und aus eines Soldaten. Als Kind sehe ich vielleicht einzelne kleine Tricks, wie der Teufel mich rausbringt. Aber als Soldat verstehe ich auch seine ganzen Taktiken auf einem viel höheren Level. Und dass ich da auch nicht mehr unwissend bin. Und du kannst die Tiefe, Weite und Breite des Reiches Gottes erforschen. Du kannst Dinge, noch mehr Dinge entdecken. Und ich weiß, es gibt immer noch einen besseren Weg. Es gibt die grundlegenden Dinge, von denen ich hier spreche. Und dann, das sind die grundlegenden Dinge, die ich vor 50 Jahren entdeckt habe, aber dann gibt es noch weitere Tiefen. Und dann sind da noch weitere Wahrheiten zu erforschen. Und Gott erklärt mir Dinge über die Ewigkeit. Gott weckt mich mitten in der Nacht auf und ich sage gar nichts und er erklärt mir die Dinge. Ich genieße es einfach, es ist schön. So einen kleinen Schimmer der Ewigkeit zu schauen. Und einen kleinen Schimmer davon, wie ich mal sein werde, wenn ich erkannt werde. Denn die Bibel sagt, wir werden einen verherrlichten Leib bekommen und wir werden erkennen, wie wir erkannt sind. Aber Gott beginnt, Dinge zu offenbaren. Gott offenbart mir Dinge, die er über mich weiß, die ich nicht über mich weiß. Die nicht in meinem Gedächtnis waren, aber in seinem. Dinge, die er geplant hat. Und das ist einfach der Vorzug, da eine gewisse Zeit zu leben. Je mehr du hast, je mehr wird dir gegeben. Beständig weiter gesegnet zu sein. Beständig gesegnet zu sein. Wenn Jesus weiter Herr meines Lebens ist, die Gewissheit, einen freien Freund zu haben, der mich niemals verlassen wird. Die Freude und die Zufriedenheit zu wissen, dass mein Leben best vorbereitet ist für die Ewigkeit. Das bringt eine ganz tiefe Freude und eine tiefe Zufriedenheit. Eine Ehe zu haben, wo man eins ist in Christus. Und dieses Jahr feiern wir unseren 55. Hochzeitstag. Das ist wunderbar. Die Freude zu wissen, dass du ein Erbe des Segens und nicht des Fluches hast. Die Freude, dass wenn du mal stirbst, dass du weißt, du hinterlässt deinen Kindern ein Erbe von Segen und nicht von Fluch. Von Kindern, deinen Kindern und deinen Enkelkindern. Ich weiß nicht, wie viel ich hinterlassen werde im irdischen Bereich, aber ich weiß, dass im ewigen Bereich Dinge, die ich hinterlassen werde, Segen sind. Du wirst Gott mehr und klarer sehen in der Schöpfung. Du wirst mehr vom Unsichtbaren sehen. Und das ist das, wo Gott uns hinführen möchte. Wir verstehen diese Details, die Gott uns zeigt. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Und das macht mich begeistert. Ich liebe diese Reise. Und ich bekomme ein Verständnis dafür, warum das Gericht im Haus Gottes beginnen muss, nämlich weil er uns liebt. Und durch Gnade und Buße kann er uns reinigen, bevor wir mal vor seinem Richterstuhl stehen, wo es dann zu spät ist, noch Buße zu tun. 1. Petrus 4, 17. Das Gericht muss im Haus Gottes beginnen. Und ich darf wirklich glauben, dass alle Dinge mir zum Besten dienen. Ich kann das wirklich glauben. Ich habe da keinen Zweifel in mir. Und es ist mir auch egal, was, wie unmöglich irgendwas aussieht, Gott wird es mir so drehen, dass es zum Besten wird. Gott wird es umwandeln. Zum Besten, zum Guten. Wirklich zu glauben, dass wenn Gott für dich ist, dass dann niemand gegen dich sein kann. Und das hat er mir so demonstriert, als ich erst ein paar Wochen mit ihm lebte, als ich vor dieser Gang stand. Da war niemand, der mit mir zusammen stand. Der Einzige, der bei mir stand, war Gott, und den konnte ich nicht sehen. Ich konnte ihn nicht sehen, der mir beistand, aber die Gang konnte ihn sehen, und sie hatten plötzlich Panik auf den Gesichtern. Und Leute sagen mir, du kannst es nicht tun, aber Gott hat mich nicht verlassen. Und er war für mich, und solange er für mich ist, wer kann dann gegen mich stehen? Dann ist es auch gar nicht egal, wie viele es waren oder wie viele da stehen. Ich habe einfach das getan, was Gott gesagt hat. Und ich habe ihn gelassen, das zu tun, was er tun wollte. Und zu wissen, dass keine Waffe, die gegen mich gerichtet ist, es gelingen wird. Also wenn der Teufel sagt, ich werde dich umbringen, der Teufel hat gesagt, wenn du nach Afrika gehst, bringe ich dich um. Und das war das letzte Mal vor zig Jahren, wo er zu mir gesprochen hat. Ich habe gesagt, wenn du mich wirklich umbringen willst, warum wartest du, bis ich in Afrika bin, dann mach's doch direkt. Weil ich im Reich Gottes lebe, auch wenn ich schon alt bin, bin ich voller Saft, also voller Kraft. Das steht im Psalm 13. Auch wenn du alt wirst, wirst du noch voller Kraft sein und ein Zeugnis sein. Ich bin jetzt kurz davor, dazu zu gehören, zu diesem Alten. Und ich habe noch Frucht und ich habe noch Kraft. Denn Jesus ist meine Kraft und der Heilige Geist ist meine Kraft. Und die Frucht produziert immer noch in mir. Und du bekommst eine Einsicht in das, was Gott tut und in das, was er nicht tut. Und in der Lage zu sein, das zu verstehen, Herr, machst du das? Du bekommst Anweisungen, was du beten sollst und was du nicht beten sollst. Das hat er mir früher schon gezeigt in der Schrift, dass wenn wir wissen, dass Gott unsere Gebete hört, dann wissen wir auch, dass wir das empfangen, wofür wir gebetet haben. Und so trainiere ich alle unsere Fürbitter. Warum frage ich dann nicht Gott von Anfang an, was ich beten soll? Wenn er mir sagt, was ich beten soll, dann weiß ich genau, dass er dieses Gebet auch erhören wird. Denn er wird dieses Gebet beantworten. Und dann kann ich wirklich das Gebet eines Gerechten vermag viel, dann kann ich dieses ernsthafte Gebet vor ihm bringen, weil ich ja weiß, dass er das zu ihm gesagt hat, dass er das erhören wird. Du wirst das empfangen, was du wissen musst, und was du nicht wissen musst, das bist du zufrieden, dass du es nicht wissen musst. Alles, was ich wissen muss, aber wenn er irgendwas nicht erlaubt, dann bin ich damit auch zufrieden. Und dann habe ich vollen Glauben, dass es nichts Ungewisses für Gott gibt. Es gibt nichts, was Gott unwissend wäre. Wir sprechen immer über das Geheimnis, über das Unbekannte. Aber es gibt für Gott nichts Unbekanntes. Er lebt ja in mir. Und wenn er mir irgendwas zeigt, dann zeigt er mir das, wenn er es möchte. Denn er weiß es ja schon. Ob er mir das entscheidet, mir das zu geben oder nicht zu geben, er weiß es. Keine Macht im ganzen Universum wird Gott stoppen, das zu tun, was er sich vorgenommen hat. Das heißt, ich mache mir keine Sorgen um all die Menschen in der Welt. Oder was Satan auf diesem Erdboden macht. Jesus kann in einem Augenzwinkern ihn überwinden. Er kann alles zerstören oder alles wegnehmen, was Satan Die Freude einfacher Begegnung mit Gott zu haben. Die Reinigung unseres Glaubens. Und die Bibel sagt, dass die Läuterung unseres Glaubens kostbarer ist als Gold. Denn alles, was du von Gott empfangen willst, muss aus Glauben kommen. Denn es ist ohne Glauben unmöglich, ihm zu gefallen. Und so wie nach deinem Glauben wird es dir geschehen. Und ich habe jetzt viel gesagt in diesen 4 Sessions. Und ich ermutige euch, diese Dinge jetzt zu erforschen, Pionier zu sein, sie zu entdecken. Ihr könnt manches nachlesen, was ich entdeckt habe. Das kann euch ein Start sein. Aber das Wichtige ist, dass ihr selber Täter des Wortes werdet. Dass du selber Frucht hast, dass du das tust. Und was ich mir aber wünsche, dass du jetzt das nicht darauf sitzt, was von jemand anders, sondern dass du einfach es von da aus noch weiterführst. Und dass du nicht mal sagst, oh Herr, ich habe mein Talent vergraben, weil ich wusste, dass du ein harter Zuchtmeister bist, sondern dass du das jetzt noch weiterführst. Und diesem einen, der es vergraben hatte, hat er es weggenommen und dem gegeben, der schon viel hatte. Und dann nannte er ihn einen untreuen Knecht. Die Frage ist, was machst du mit all dem, was du gehört hast? Wirst du es nur vergraben oder wirst du es hergeben für die Perle des hohen Preises? Denn Jesus ist gestorben. Und was machst du jetzt mit dem, was er dir gegeben hat? Er ist der Herr. Und er hat es dir gegeben, damit du es, er hat doch nicht dir irgendwas gegeben, damit du es irgendwo in ein Loch steckst oder damit der Teufel es stiehlt, sondern er gibt es dir, damit du es verkaufst und es weitergibst an den Nächsten, sodass du ein Jünger Christi sein kannst und dann, dass jemand anders auch Christus folgt. Und deshalb habe ich nur so ein paar Dinge weitergegeben, die ich erforscht habe, die ich entdeckt habe. Und da könnte ich immer und immer wieder durchgehen. Denn alles davon hat so viele unterschiedliche Bereiche. Und das reicht einfach, um ein Verständnis zu bekommen. Ich habe nichts davon verdient. Nichts eins davon habe ich verdient oder bekommen, weil ich klüger bin als irgendjemand anders. Es ist einfach mein Erbe. Es gibt nicht eins, was ich hier erwähnt habe. Nichts, wovon ich hier gesprochen habe, ist nicht das gleiche Erbe, was auch du hast. Alles, was ich gesagt habe, alles davon war schon das Normale in meinem Leben, bevor viele von euch überhaupt geboren wurden. Wir können keine Entschuldigung mehr vorbringen. Satan ist ein Dieb. Jesus ist gekommen, damit du das Leben haben kannst und das Leben in Fülle. Und ich erwarte jetzt gute Berichte, das erwarte ich wirklich. Weil ich glaube nicht, du kannst weggehen und diese 4 Sessions gehört haben und einfach so weitergehen, als wäre nichts gewesen. Sondern das. Und lass dich nicht begrenzen, was möglich ist, durch deinen natürlichen Verstand oder durch das, was in der Vergangenheit geschehen ist, was du schon gemacht hast. Der Herr sagt: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege. Sie sind höher als eure. So viel höher, wie der Himmel über der Erde ist. Seine Gedanken, seine Pläne, seine Wege, das ist seine Anweisung, sein Motiv, etwas zu tun, sind höher, als die Himmel über euch sind. Deine Gedanken oder deine Pläne. Du musst nochmal zurückgehen und wirklich den Eckstein legen. Und dann läufst du praktisch wie mit Autopiloten und sagst: Ja, Herr. Amen.